Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
SWR 1 Leute mit einer Frau, die in vielen Rollen zu Hause ist. Sie war die archaische Königin Sumuru im Planet der Frauen. Staatssekretärin Dr. Lena Weingarten in Tierärztin Dr. Mertens. Die Frau an der Seite von Hape Kerkeling alias Horst Schlömer in Ich kandidiere. Und aktuell probt sie für die Nibelungenfestspiele in Worms, wo sie ab 15. Juli auf der Bühne stehen wird. Herzlich willkommen, Alexandra Kamp.
Einen schönen guten Tag. Freue mich sehr, hier zu sein.
Und Sie sind schon zum zweiten Mal bei den Nibelungenfestspielen dabei. 2010 waren Sie schon hier unter der Regie von Dieter Wedel. Also insofern ist in Worms auch schon etwas vertraut. Was hat Sie gereizt, nochmal an den Nibelungenfestspielen mitzumachen?
Der andere Regisseur.
Ich glaube, der ist sehr besonders. Ne? Das ist Noran David Kallis, ein sehr junger Regisseur, der aber schon durch viele sehr interessante Produktion von sich reden gemacht hat.
Ja, also 2010 war ein ganz besonderes Jahr auch für die Nibelungen, weil das war das Jahr, in dem kein Geld zur Verfügung stand und die Nibelungen eigentlich hätten aussetzen müssen. Und Dieter Wedel, der hat gesagt, ich habe meine Schauspieler, ich habe ein Team um mich herum und wir werden auch mit nur 2 Wochen Proben ein schönes Theaterstück auf die Beine stellen. Und wir hatten natürlich als Schauspieler den Anspruch zu zeigen, es allen zu zeigen. So, wir schaffen das.
Wie viele Wochen haben Sie dieses Mal?
Jetzt haben wir 6 Wochen. Und um jetzt nochmal auf Dieter Wedel zurückzukommen, es war eine wahnsinnig tolle Arbeit, eine sehr intensive. Alles, was man bis jetzt über Dieter Wedel gehört hat, stimmt. Er ist sehr laut am Set, ist aber sehr präzise und holt tatsächlich sehr viel aus seinen Schauspielern heraus. Ich persönlich gehöre zu der Kategorie Schauspieler, die nicht davon inspiriert werden, wenn man sie anschreit.
So, aber Dieter Wedel sich jetzt mit Noran David Kallis.
Noran David Kallis ist auch ein hervorragender, sehr schlauer Regisseur. Dieter Wedel ist auch sehr schlau, aber Noran David Kallis toppt wirklich alles. Der Mann ist so genial, der hat so wunderbare Ideen und er brennt für sein Theaterstück und er brennt für die Schauspieler. Es macht großen Spaß, mit ihm zu arbeiten.
Sprechen wir gleich noch näher drüber, auch über das Stück. Wir wollen Sie in Leute, aber auch als Mensch, Alexandra Kamp, ein wenig kennenlernen. Ich habe jetzt mal einige Halbsätze für Sie herausgesucht und bitte Sie, die zu ergänzen, okay? Mhm. An meinem Beruf liebe ich am meisten,
dass ich mittlerweile mit über 40 so verschiedenartige Rollen, Facetten zeigen kann wie niemals zuvor.
Bei aller Liebe zur Schauspielerei nervt mich manchmal,
dass viele Reisen, obwohl ich Reisen ja sehr mag, aber manche Hotelbetten sind halt einfach nicht meine Matratze, die ich zu Hause in Berlin habe. Das nervt manchmal und das nervt auch meinen Rücken.
Über den roten Teppich zu gehen
gehört mit zu unserem Beruf und ist erst seit ein paar Jahren salonfähig geworden.
Wenn man mich mit Julia Roberts vergleicht.
Das ist süß. Dann empfinde ich das als ein großes Kompliment. Ich selbst kenne mein Gesicht seit über 40, 45 Jahren und habe noch niemals in den Spiegel geblickt morgens und dachte, hey Julia.
Im Alltag lege ich Wert auf
private Momente und sei das einfach nur mal nicht ans Telefon zu gehen oder 5 Minuten zu meditieren.
Ich kann mich ärgern über
Rassismus. Homophobie, Intoleranz.
Wenn ich ein Jahr ausreichend Geld, aber keine Verpflichtungen hätte, würde ich
nach Australien bereisen, Australien und Thailand bereisen.
Ein schöner Plan. SWR1 Leute mit der Schauspielerin Alexandra Kamp, die derzeit für die Nibelungenfestspiele in Worms probt.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Gold, der Film der Nibelungen, heißt das Nibelungenstück, das in diesem Jahr aufgeführt wird. Eine ganz andere Art, an das Nibelungenthema ranzugehen. Können Sie kurz verraten, was wir da auf der Bühne sehen werden?
Ja, also das Nibelungenlied ist ja nach über 800 Jahren immer noch aktuell. Und wir haben in den vergangenen Jahren die verschiedensten Herangehensweisen von Autoren gesehen auf der Bühne. Aber was es bisher noch nie gab, war ein Stück über einen Film, der über ein Stück gedreht wird. Und die Handlung von Gold, der Film der Nibelungen, geht um Um ein Filmteam, das am letzten Tag seiner Dreharbeiten am Originalschauplatz, also vor dem Dom, den Streit der Königinnen inszeniert. Und die Intrigen nicht nur zwischen den Königinnen Kriemhild und Brünhild, sondern auch zwischen den Schauspielern am Set. Das ist die Würze, die noch über dem wirklich fantastischen Text von Albert Ostermeier liegt.
Also die Schauspieler erleben quasi am eigenen Leib, was es für Intrigen am Nibelungenhof gibt.
Ganz genau. Und das Nibelungenlied ist nach wie vor aktuell. Und die Tatsache, dass Siegfried von einem hervorragenden Schauspieler gespielt wird, der türkische Wurzeln hat, da muss man jetzt nicht viel groß erklären. Man erkennt die Aktualität alleine schon daran, dass Siegfried eben nicht groß blond und deutsch ist.
Sie selbst spielen da die Produktionsassistentin, die zu diesem Filmteam gehört. Carmen, was ist das für eine Figur?
Also wer schon mal sich mit Film beschäftigt hat, also hier sei erklärt, weil natürlich viele zuhören, die nicht wissen, wie es so am Set zugeht. Es gibt die Produktionsassistentin, die ist sozusagen Bindeglied zwischen dem Produktionsbüro und den Schauspielern und auch das Bindeglied zwischen den Schauspielern und dem Regisseur und ist immer so wie ein, man muss sich das vorstellen, wie sie ist die Erste, die am Set ist morgens, um zu gucken, dass alle Trailer aufgebaut sind, dass das Licht aufgebaut wird. Und sie ist mit den Beleuchtern am Abend die Letzte, auch die das
Set verlässt. So ein Mädchen für alles.
Das ist ein Mädchen für alles. Es ist ein echter Knochenjob. Man schläft sehr wenig. Ich habe einen großen Respekt für diesen Beruf und weiß aber, das wäre zum Beispiel kein Beruf für mich, weil der sehr nervenaufreibend ist. Sie muss eine starke Persönlichkeit sein, um sich durchzusetzen am Set, muss aber genügend Sensibilität verfügen, die Befindlichkeiten von Schauspielern, und das kann ich aus Erfahrung sagen, es gibt da Kollegen, Kolleginnen, die sind extrem schwierig in der Handhabung.
Und da
muss sie gelassen bleiben, beziehungsweise muss sie auch dann bei diesen zarten Seelchen das durchsetzen, was die Produktion will und muss.
Und was ihr Chef eben will, der Produzent, in diesem Fall gespielt von Uwe Ochsenknecht, der damit quasi ihr direkter Vorgesetzter ist in diesem Theaterstück. Haben Sie vorher schon mal zusammen gespielt?
Uwe Ochsenknecht und ich, wir haben noch nie zusammen gespielt. Wir kennen uns aber seit vielen, vielen Jahren, auch aus München, aus Berlin. Und haben, da wir beide auch natürlich unseren Heimatdialekt sprechen können, sehr gerne, gerade in Berlin oder in Hamburg, wenn wir uns gesehen haben, haben wir halt gerne im Dialekt gesprochen und gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn wir mal gemeinsam tatsächlich in einem Film spielen würden, in dem wir so sprechen können, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir sprechen jetzt keinen Dialekt auf der Bühne, aber privat, Thomas, ganz schön oft.
Sie den Badener und er den aus Biblis, ne?
Genau.
Der klingt so ein bisschen wie mannemerisch.
Ja, genau.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Intensive Proben sind es derzeit. Wie oft schaffen Sie es überhaupt noch, zu Hause in Berlin zu sein?
Also während der Probenzeit habe ich es jetzt nur einmal geschafft, nach Hamburg zu reisen, weil ich dort in der NDR Talkshow war. Ansonsten, also wenn man dann mal 2 Tage frei hat und es ist schönes Wetter, was ja hier unten im Süden gerade ein bisschen schwierig ist, dann möchte man natürlich auch die Gegend erkunden und die Weinstraße und ein bisschen ins Grüne rausfahren. Ich habe Gerüchte halber gehört, hier gäbe es einen sehr schönen See, den Silbersee. Ich weiß nicht, ob ich dazu kommen
werde. Der ist sehr schön, ich kenne ihn ja.
Ich persönlich fahre sehr gern Kanu und liebe den Wassersport, liegt nicht so gerne in der Sonne, aber ich bin gerne im Wasser unterwegs. Wäre schön, wenn es dann tatsächlich meine Zeit und auch das Wetter dazu da wäre.
Jetzt ist es ja bei Schauspielern so eine besondere Sache. Sie sind wochenlang auf Drehs oder auf Theaterproben zusammen, lernen sich sehr intensiv kennen, verbringen sehr viel Zeit miteinander und dann zerstreuen sich alle in alle Winde zum nächsten Projekt. Können da Freundschaften entstehen?
Ja, da sind schon sehr, sehr enge Freundschaften entstanden. Auf der anderen Seite ist man sehr oft traurig darüber, dass die Tausenden von Kilometern dann doch trotz Social Media einfach zu weit sind, um eine Freundschaft aufrechtzuerhalten zu Kollegen. Also ich habe in Australien, als ich 2000 mit Hardy Krüger Junior den Zweiteiler Traumzeit gedreht habe, nach dem Bestseller-Roman von Barbara Wood, da waren wir auch ein riesengroßes Team und wir waren 3 Monate beieinander und da habe ich meine Maskenbildnerin kennen und lieben gelernt. Da sind wunderbare Freundschaften entstanden, aber die sind leider über die weiten Kilometer nicht möglich. Auf der anderen Seite habe ich Freundschaften auch unter Kolleginnen und Kollegen, die seit vielen, vielen Jahren bestehen. Tina Bordin zum Beispiel bin ich sehr eng befreundet. Mit Happy Kerkeling bin ich sehr eng befreundet. Wir besuchen uns gegenseitig auch im Urlaub. Und um die Frage zu beantworten, ja.
Es ist möglich, es ist nicht immer so leicht, es auf die Entfernung zu pflegen. Was, glaube ich, bei Ihnen als Freundschaft oder fast als Liebe entstanden ist 2010, als Sie hier schon mal bei den Nibelungen-Festspielen dabei waren, war Ihre Liebe zum Theater. Kann man das sagen, dass die also zumindest wiederbelebt wurde? Weil vorher hat man sie ja fast nur noch in Filmen gesehen.
Ja, das war tatsächlich so. Also meine erste Arbeit als Schauspielerin war direkt nach dem Abitur. Da hatte ich ein Angebot am Ateliertheater in Bern für ein 4-Personen-Stück und ich bin sozusagen da hineingeworfen worden, weil mein Vater, Peter Kamp, Künstlername Peter Griffin, der sollte dort die Hauptrolle spielen, die männliche Hauptrolle, hat dann aber leider ein Herzproblem bekommen und er hat mich vorgeschlagen für die Rolle der Tochter und mein Vater konnte dann leider nicht mitspielen, aber ich habe mitgespielt und habe große Freude am Theaterspielen entwickelt, hatte davor im Kinder-Jugendtheater schon in Baden-Baden gespielt, war in der Theater AG sehr aktiv am Richard-Wagner-Gymnasium in Baden-Baden. Aber wie das dann so ist, man hat dann schon auch als junge Schauspielerin bekommt man schon sehr schnell mit, dass die Theatergagen nicht den Drehgagen entsprechen. Und wenn man an einem Drehtag die Miete für 6 Monate der Wohnung bezahlen kann, dann ist man natürlich dann schon, das ist dann schon verlockender zu drehen. Und dann wurde immer mehr gedreht, immer mehr. Und dann war gar keine Zeit mehr, Theaterengagements anzunehmen. Und seit 2010 spiele ich, ich bin eigentlich täglich auf einer Bühne. Und das Drehen kommt natürlich zu kurz, weil die Dreharbeiten mittlerweile 1 Monat, höchstens 1,5 Monate vorher bekannt gegeben werden. Und wenn ich dann das ganze Jahr schon verplant bin mit Theateraufführungen, dann kann ich leider nicht drehen.
Entscheidung im Zweifel fürs Theater.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Frau Kamp, verpflichtet Prominenz in Ihren Augen, sich öffentlich für Dinge, die man gut findet, einzusetzen und sich öffentlich gegen Dinge, die man schlimm findet, zu wehren?
Wenn das Gefühl besteht, dass die Dinge, die man schlecht findet, für viele andere Menschen auch schlecht sein kann, wenn man das Empfinden hat, den ein oder anderen in eine positive Richtung lenken zu können, dann sollte man das tun als Person, die in der Öffentlichkeit steht.
Sie machen das ja. Sie haben vor einiger Zeit zum Beispiel für die Tierschutzorganisation PETA eine Aktion gemacht und sich nackt oder halbnackt als Reptil angemalt vor einer Show des Luxuslabels Hermès posiert in Paris. Was hat Sie dazu gebracht, sich so engagiert, kriegen Krokodilleder, darum ging es nämlich in dem Fall, einzusetzen?
Also ich bin kein Mitglied von PETA. Es gibt viele Dinge, die finde ich auch, deren Meinung teile ich nicht. Ich bin sehr aktiv bei Facebook, Instagram und Twitter unterwegs und hatte bei Facebook im Juli einen Film gesehen von PETA, in dem 2 Krokodilfarmen in Tansania und in Simbabwe und Texas gezeigt wurden. Und wie das so ist bei Facebook, manchmal wird man mitten in den Film hineingeschleudert, ob man will oder nicht. Und ich hatte mich bis dato nicht dafür interessiert, wie Krokodilhandtaschen oder Armbanduhren oder Gürtel, wie die entstehen. Also weil ich auch kein Fan dieser Produkte bin. Ich habe halt gedacht, naja, mein Gott, also es gibt Länder, in denen wird Krokodilfleisch gegessen, Australien zum Beispiel, eines meiner Lieblingsländer. Wenn das ein Abfallprodukt ist, wenn das Krokodil gefressen wird oder gegessen wird und die Haut, das Leder übrig bleibt, dann dachte ich, naja, Warum ist nicht? Halt so, genau. Dann ist es halt so, ne? Aber was, worüber ich mir nicht im Klaren war, dass nur die Bauchhaut, die kleine Bauchhaut der Baby-Krokodile. Krokodile können 80 Jahre alt werden. Und im Alter von und Alligatoren, im zarten Babyalter von einem Jahr oder Baby-Krokodile im Alter von 3 Jahren, weil sie müssen dann doch schon groß genug sein, damit man genügend Baby-Bauchhaut herausschneiden kann. Also diese Krokodile werden mit einem Teppichmesser, den wird der Hals durchtrennt. Und wir wissen, wie robust Krokodile sind. Die sterben da nicht sofort. Also ganz oft wird die Haut einfach dem Tier bei lebendigem Leibe über den Kopf gezogen. Und nur die Bauchhaut wird verwendet für diese beknackten Hermes-Luxus-Lederhandtaschen, die bis zu 130.000 Euro kosten.
Die Birkin-Bag, die berühmte.
Die Birkin-Bag, ja. Und der Rest des Krokodils wird weggeschmissen. Und das hat mich so auf die Palme gebracht. Es kann doch nicht wahr sein, wie viele, auch Freundinnen von mir, die haben auf der Wunschliste einmal im Leben so eine Birkin-Bag haben. Und das muss man nach draußen bringen. Das kann nicht angehen, dass wirklich Tierleid so einfach so angefacht wird durch Accessoires, Luxusartikel, die eigentlich kein Luxus sind. Die Tiere, würden sie tot gestreichelt werden, dann würde ich vielleicht noch sagen, gut, okay, das ist ein Luxusartikel.
Aber selbst dann ist es fragwürdig, ja, finde ich eine Tasche für. Wie teuer ist die?
Die fängt, glaube ich, irgendwie bei 36.000 Euro fängt sie an und ist dann ganz schnell oben bei 150.000. Und wenn so dumme Frauen wie die Kim Kardashians dieser Welt sich immer wieder mit diesen Taschen zeigen und damit auch ganz vielen jungen Frauen suggerieren, wenn du über so eine Luxushandtasche verfügst, dann bist du jemand, dann kann ich nur sagen, ja, dann bist du eine Null.
Also ich merke schon, das ist auf jeden Fall was Sie nicht brauchen, unabhängig vom Krokodilleder, brauchen Sie auch sonst keine
sündhaft
teuren Handtaschen.
Aber jetzt kommt, genau, also ich trage auch keinen Schmuck, wie Sie vielleicht jetzt hier sehen, interessiert mich alles nicht.
Aber Sie essen
ich selbst,
auch Fleisch,
Ich esse nach wie vor Fleisch, ich esse sehr, sehr, sehr viel weniger und ich reduziere peu à peu, so wie es für mich möglich ist. Ich kaufe keine Lederhandtaschen mehr, ich kaufe keine Lederschuhe mehr, ich habe jetzt, sehen Sie auch, ich habe hier so Barfußschuhe, die sind bei Regen nicht so angenehm, aber da gibt es auch regenfeste. Ich habe noch Lederschuhe zu Hause, die werde ich jetzt nicht wegschmeißen. Ich habe zum Beispiel ein paar Lederstiefel, die habe ich seit über 22 Jahren, die schmeiße ich jetzt auch nicht weg. Aber ich kaufe jetzt aus Kunstleder.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Alexandra kam auch für die SWR3 Lyrics unterwegs und für uns hat sie dieses Songbook eingelesen. Patricia Kaas und Mademoiselle Chante le Blues.
Es gibt welche, die ziehen ihre Gören mitten im Slum auf. Es gibt welche, die schleppen sich mit ihrem Talent von Brasilien bis in die Ukraine. Es gibt welche, die leben wie die Herzoginnen von Angoulême. Und es gibt auch welche, die auf der Straße rebellieren mit Flugblättern und Transparenten. Und es gibt welche, die haben es satt, das Sexsymbol zu spielen. Es gibt welche, die auf dem Rücksitz ihrer Karre Liebe verkaufen. Mademoiselle singt den Blues. Seid nicht allzu neidisch. Mademoiselle trinkt einen roten dazu. Mademoiselle singt den Blues. Es gibt welche, die 8 Stunden am Tag auf Schreibmaschinen rumtippen. Es gibt welche, die machen den Männern den Hof, wie es sich für eine Frau gehört. Es gibt welche, die lecken jeden Stiefel, wie man Sahneeis schleckt. Und es gibt auch welche, die sind beim Film. Und man nennt sie Marilyn. Doch eine Marilyn Dubois wird niemals wie Norma Jean sein. Man sollte nicht glauben, dass Talent alles ist, was man braucht. Mademoiselle singt den Blues. Sie hat Gospel in der Stimme und sie glaubt daran. Es gibt welche, die geben eine gute Schwester, Anwältin oder Apothekerin ab. Es gibt welche, für die ist das alles schon gesagt, wenn sie "Ich liebe dich" geflüstert haben. Es gibt welche, die sind alte, vornehme Schnepfen aus Angoulême. Es gibt auch welche, die machen eine auf emanzipierte Frau. Ein kleiner Joint und ein paar andere Downer, gemischt mit dem Blick durch die rosa-rote Brille und einem Stückchen heile Welt, die sich was Gutes tun wollen. Ohne sich jemals was Schlechtes zu tun. Mademoiselle singt den Blues.
Soyez pas trop jalouse, Mademoiselle pas du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel
Leute, mit der Schauspielerin Alexandra Kamp. Das war gerade ein wunderschönes Lied, das Sie da gesprochen haben. Patricia Kaas und Mademoiselle Chante le Blues. Mögen Sie Patricia Kaas?
Ich mag ihre Stimme. Ich sehe sie nicht gerne. Sie soll aber sehr nett sein.
Sie machen das ja auch regelmäßig für SWR 3, dass Sie sich mit Liedtexten auseinandersetzen. Sie sind da für SWR 3 Lyrics unterwegs und stehen mit Schauspielkollegen auf der Bühne, präsentieren meistens englischsprachige Songs in deutscher Übersetzung. Was ist daran der Reiz für Sie als Schauspielerin, das zu machen?
Also wir sind zwei Schauspieler auf der Bühne mit einem Moderator, der, das ist eine immerhin dreistündige Show, in der wir auf der Bühne stehen. Wir interpretieren an die 23, 24 verschiedenen Songs, bringen den Zuhörer und Zuschauer auf eine Art Achterbahnfahrt durch sämtliche Gefühlswelten, die er mit verschiedenen Songs in Verbindung gebracht hat. Also es gibt viele Songs, die klingen sehr fröhlich und haben einen sehr ernsten und traurigen Texthintergrund.
Und das versteht man ja auch oft erst, wenn man den Text dann auf Deutsch hört. Englischen, so gut Englisch sprechen die wenigsten, als dass sie jedes Detail verstehen. Ist Ihnen das selber auch mal so gegangen, dass Sie, Sie dann so ein Lied gehört haben, gedacht, oh Gott, ich habe irgendwie gedacht, es geht da um was ganz anderes.
Ja, sehr oft, sehr, sehr oft. Eigentlich bei allen Songs, ich spreche sehr gut Englisch, aber man hört halt teilweise nicht so hin. Und wenn man I Don't Like Mondays zum Beispiel von Boomtown Rats hört, dann denkt man so, ja, ich mag auch keine Montage. Ist ein super Song, den singt man so mit, während man sich die Zähne putzt und denkt, ja, ist wieder so ein doofer Montag. Dass es aber in dem Song um eine wahre Begebenheit geht, dass Anfang der 70er Jahre ein 17-jähriges Mädchen in ihrer Schule einen Amoklauf begangen hat und alles niedergeschossen hat, was ihr in den Weg kam. Und auf die simple Frage der Polizisten und der Psychiater, warum hast du das gemacht, sie geantwortet hat, ich mag halt keine Montage.
Verrückt.
Und in den bei den Live-Lyrics entführen wir unsere Zuhörer und Zuschauer eben in verschiedene Parallelwelten. Und das funktioniert, kommt so toll an, dass sie eigentlich immer ausverkauft sind.
Was für Musik hören Sie privat?
Privat habe ich früher ganz, ganz viel Musik gehört. Ich habe viel klassische Musik gehört, viel Mendelssohn-Bartholdy. Ich habe viel Pat Metheny gehört, Jazz. Ich höre mittlerweile nicht mehr viel Musik. Also wenn ich die Zeit habe, einfach nur da zu sein, dann lege ich mir auch gerne mal einfach eine CD mit Vogelstimmen ein.
Sie waren schon ganz früh mit 11 auf einem Stones-Konzert. Wie kam das?
Meine Mama ist großer Stones-Fan und nach wie vor. Und da waren wir eben auf ganz vielen Konzerten. Da war damals noch in München im Olympiastadion war Peter Maffay die Vorgruppe. Das werde ich nie vergessen. Wir sind also schon sehr, sehr früh nach Ibiza immer zum Urlauben und von Baden-Baden mit dem Auto nach Barcelona gefahren und von dort dann mit der Fähre übergesetzt nach Ibiza und in den Autofahrten, die ja 8-9 Stunden, die ja lang, wurde sehr viel Stones gehört. Und
konnte keiner einschlafen am Steuer.
Da konnte keiner einschlafen, ja. Bin mit den Stones groß geworden.
Sie stammen ja insgesamt aus einer sehr künstlerischen und musikalischen Familie. Ihr Großvater war Bobby Kamp, der Mann, der 1948 das Chanson Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürsten Damm geschrieben hat, das später durch Hildegard Knef berühmt wurde. Spannend ist, Sie wussten nicht, dass Ihr Großvater dieses Lied geschrieben hat. Wann haben Sie das erfahren?
Ich habe das nach dem Tod meines Vaters erfahren. 2007. Also ich wusste es wohl schon, aber ich hatte das es war nicht in meinem System drin. Ich wusste, dass meine Großeltern das letzte Ehepaar war, das in der Gedächtniskirche geheiratet hat, bevor die Bombe dort einschlug. Ich wusste, dass sie beide Schauspieler und beide Sänger waren und auch sehr erfolgreich waren in dem, was sie taten. Aber dass dieser berühmte Song von meinem Großvater war, das habe ich dann erst wahrgenommen, als man ganz viel über die Vergangenheit gesprochen hat nach dem Tode meines Vaters.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sprechen wir mal drüber, wie für Sie alles angefangen hat. Sie sind 1966 in Karlsruhe geboren, in Baden-Baden aufgewachsen. Ihre Eltern waren beide gelernte Schauspieler. Wie stark haben die Sie mit dem Schauspielervirus infiziert?
Meine Eltern haben sich auf der Schauspielschule Frese, ganz bekannte Schauspielschule in Hamburg, kennengelernt, sehr, sehr jung. Und dann ist meine Mami sehr schnell mit mir schwanger geworden, konnte ihren Beruf nicht in dem Maße ausführen, wie mein Vater es dann konnte, der bei der Familie Hesselbach unter anderem mitgespielt hat. Mama hat sich dann mit Brutaufzucht sozusagen beschäftigt, aber wir sind eine sehr belesene Familie, sehr leidenschaftliche Theatergänger und Kinogänger. Und ich war schon als Fünfjährige war ich im Kindertheater in Baden-Baden engagiert sozusagen und Theater hat mir immer Spaß gemacht, auch in der Schule. Wir hatten eine ganz tolle Deutsch- und Geschichtslehrerin, die auch theateraffin war und die Leidenschaft gelebt hat. Und so haben wir immer uns donnerstagnachmittags getroffen und haben ein ganzes Jahr lang an einem Theaterstück gearbeitet. Und das durften wir dann sogar im Theater Baden-Baden viermal hintereinander aufführen. Und spätestens da war für mich klar, ich möchte auch ans Theater und ich möchte auf die Bühne.
Sie haben ja gesagt, Sie seien als Mädchen sehr unglücklich mit Ihrem Äußeren gewesen.
Nein, das hat irgendwann mal einer geschrieben und dann wird das immer wieder kolportiert. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. In Baden-Baden ist es natürlich sehr grün und ich kannte jedes Pflänzlein, jedes Tierlein.
Sehr behütet.
Sehr, sehr behütet und also Freunde heute zu sagen, wenn ich hier durch Worms gehe oder durch den Park gehe, also Kollegin von mir, die sagt, woher weißt du, wie diese Pflanzen, wie diese Bäume heißen? Ich ja, im Grün aufgewachsen und ich liebe das. Ich liebe die Natur. Ich liebe die Natur. Ich finde es auch gerade so herrlich draußen, dass diese Lindenbäume, wenn man an den Lindenbäumen vorbeigeht, wie das duftet. Das trägt mich durch die nächsten Monate. Sollte es auch weiter regnen, das ist egal, weil der Regen ja auch wieder den Duft.
Passen Sie mal auf, dass kein Lindenblatt auf die Schulter fällt.
Ja, damit wir wieder beim Thema wären.
Genau.
Nein, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Ich war immer die größte und längste und schlankeste und war jetzt nicht so Ziel der männlichen Blicke, weil da gab es andere, die waren schon sehr viel weiblicher konturiert, will ich mal sagen, und die wurden bevorzugt, aber ich wurde immer sozusagen eingespannt, um die Dame ihres Herzens ja.
Sie wurden als Kumpel gemocht.
Ja, genau, das war aber auch okay.
Nichtsdestotrotz wurden Sie mit 15 als Strumpfhosenmodel entdeckt. Wie kam das?
Es gab, ein oder andere erinnert sich vielleicht noch dran, es gab riesengroße Strumpfkampagnen in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, die hießen Beine von Bi. Da waren also Plakate, die waren so 6x6 Meter und da waren Beine zu sehen, Strumpfbeine und dann ein außergewöhnliches Kleidungsstück und das hörte dann aber an der Hüfte auf. Und ich habe schon sehr früh gemodelt, also auch nicht nur für Strumpfhosen, sondern auch für Bademoden. Und dann hat ein Fotograf Fotos von mir gesehen und der war auf der Suche, die müssen überlegen, das war zu einer Zeit, da wurde nicht retuschiert. Also man war auf der Suche nach
Photoshop
dem...
Photoshop noch unbekannt,
das
genau.
War, also das Photoshop gab es, aber das hat wahnsinnig viel Zeit gekostet und es war sehr teuer für den Fotografen und für die damit eben sich beschäftigen mussten. Und man war immer auf der Suche nach dem perfekten Bein. Perfektes Bein heißt, wenn du nur die Beine siehst auf dem Foto, die Frau muss groß genug sein, dass genug Bein zu sehen ist. Die Füße dürfen aber nicht groß sein, weil es nämlich dann aussieht, als hätte man unten riesen Latschen, ja? Also eine große Frau hat nicht unbedingt schöne Beine, hat auch nicht unbedingt schöne Knie, nicht unbedingt schöne Fesseln und nicht unbedingt kleine Füße. Also es war tatsächlich auf der Suche nach dem perfekten Bein. Einer der Fotografen hatte über Jahre sein Lieblingsmodel. Die wurde dann zum zweiten Mal schwanger und wollte nicht mehr modeln. Und er hatte meine Fotos gesehen und von dort an habe ich die tollsten, größten Strumpfkampagnen der Welt fotografieren
dürfen. Sie waren also quasi Bi, ja? Sie waren Bi, war die Beine
ich war
von
die
Bi.
Ich war die Beine von Bi. Und das waren tolle für Donna Karen, für Yves Saint Laurent, für Calvin Klein. Bin richtig toll in der Welt herumgekommen und wurde viel fotografiert.
Mehr als nur schöne Beine.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind dann nach dem Abi aus Baden-Baden direkt nach New York gezogen, um Schauspiel zu studieren. einen größeren Unterschied. Baden-Baden und New York kann man sich eigentlich kaum vorstellen. War das genau der Grund, warum Sie nach New York gegangen sind?
Ich wollte nach New York, um Schauspiel zu studieren, und war natürlich daran interessiert, Englisch auch. Ich hatte Englisch schon in der Schule, aber ich wollte es Englisch sprechen, wie man auch das amerikanische Englisch wollte ich lernen. Und der Unterschied war natürlich phänomenal. Das ist ein Kulturschock. Meine Mutter hatte Angst, dass ich dick und fett zurückkomme, weil dort einfach so viel Junkfood gefuttert wird. Das Gegenteil war der Fall, weil ich mir New York erlaufen habe. Also ich bin selten mit der U-Bahn gefahren, sondern bin tatsächlich viel gelaufen. Man kann New York sehr gut erlaufen und da habe ich so viele Kilos verbrannt.
Das waren dann doch etwas längere Wege als in Baden-Baden auf jeden Fall.
Ja.
Aber Amerika hat Sie nicht so geflasht, dass Sie gesagt haben, und ich bleibe dort und versuche zum Beispiel mal in Hollywood Karriere zu machen?
Ich habe 6 Jahre in Los Angeles gelebt und habe dort sehr viel für das amerikanische Fernsehen gedreht. Habe auch 3 Kinofilme gemacht, unter anderem einen mit Leslie Nielsen, und habe mich dort auch sehr wohl gefühlt. Dann kam 9/11, also der 11. September, und dann war es nicht mehr so einfach, dort zu arbeiten. Und dann habe ich für mich entschieden, gut, bevor ich jetzt zu viele Klinken putzen muss, gehe ich lieber in meinen Ursprungsort zurück. Und es macht mir mittlerweile mehr Spaß, in Deutschland zu drehen.
Und in der Muttersprache vielleicht auch zu arbeiten.
Ich spiele am liebsten in Französisch.
Okay.
Das ist nicht da
haben Sie, glaube ich, in Frankreich mal mit Claudia Cardinale gedreht. Ne?
Ich habe mit Claudia Cardinale, Fanny Ardant und Marisa Berenson gedreht, einen französischen Kinofilm, Riche, Belle et Cruelle, ein Arthouse-Film, der sehr populär nach wie vor in Frankreich ist. Und ich fühle mich in Frankreich auf einer französischen Bühne sehr wohl. Ich werde gut gegen Nordwind, mit dem Theaterstück bin ich gerade auf Tournee auch, werde ich in Frankreich auch auf Tournee gehen.
Sie haben ja noch mit anderen internationalen Partnern gedreht, Leslie Nielsen zum Beispiel, war bestimmt sehr lustig, kann ich mir vorstellen.
Mit Leslie Nielsen war es auch sehr, sehr lustig am Set. Zu Leslie Nielsen sei aber gesagt, dass das auch ein sehr tiefgründiger, sehr ernster Mann war, ähnlich wie H.P. Kerkeling, mit dem man auch sehr tiefgründige und tiefe Gespräche führen kann. Gehört mit zu meinen All-Time-Favorite-Kollegen auf jeden Fall. Leslie Nielsen war toll, mit dem zu arbeiten.
Und Hardy Krüger Junior, den haben Sie auch sehr gemocht, den haben Sie vorhin schon erwähnt. Der hat Ihnen mit über 30, glaube ich, das Rauchen beigebracht, stimmt das?
Ja, furchtbar. Er hatte in einer Szene von Traumzeit, Barbara Woods Bestseller, der ja um 1900 spielt, spielt er einen Farmer, der den Song Waltzing Matilda, den wir ja kennen, kreiert. Und in einer Szene sollte er sich so eine Zigarette rollen. Und er hat sich nicht getraut, dem Regisseur zu sagen, dass er das nicht tun will, dass er nicht rauchen will. Und dann habe ich gesagt, komm, aus Solidarität, als wir den Text abends zusammen durchgegangen sind auf dem Balkon, habe ich gesagt, komm, ich rauche aus Solidarität, schmücke ich jetzt eine mit. Und das war dann der Anfang von vielen, vielen Zigaretten, aber das habe ich auch hinter mir gelassen. Man entwickelt sich ja Gott sei Dank weiter.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind viel unterwegs, Frau Kamm, und Sie machen kein Geheimnis draus. Sie lieben Essen und Kochen. Man sieht es zwar nicht. Verraten Sie uns Ihr Geheimnis. Wie schaffen Sie es, so schlank zu bleiben, wenn Sie gerne essen?
Also ich habe einen guten Stoffwechsel.
Das sagen sie alle, ja, genau.
Ich lasse mir die Kilos nicht rausoperieren, falls es das ist, was der eine denkt. Ich gehe auch, also ich bewege mich wahnsinnig viel. Ich habe kein Auto und laufe, also ich laufe nicht, sondern ich bewege mich normal. Und bei, das ist eine Milchmädchenrechnung, bei 10.000 Schritten am Tag kannst du so viel essen, wie du willst. Du verbrennst mehr Kalorien, als du zu dir nimmst. Das ist einfach so. Und wenn man viel unterwegs ist, viel Treppen, also jetzt hier in Worms zum Beispiel, wohne ich im obersten Stock mit meiner wunderbaren Kollegin Denanesh Soudé zusammen. Und wir kochen sehr viel. Übrigens, wir sind auf einer 30 Meter großen Bühne hier bei den Nibelungenfestspielen. Das sind Wege, die wir da beschreiten. Das ist viel Holz.
Also Sie schaffen das einfach durch, indem Sie viele Kilometer zurücklegen und sich Städte.
Ob die auf der Bühne sind oder ob ich mir die Städte erlaufe, ja.
Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie kochen auch mit der Kollegin zusammen. Was kochen Sie gerne?
Oh, wir mögen alles, was mit Pasta und Tomaten zu tun hat. Ich koche sehr gern thailändisch und hier gibt es in Worms ja einen Asia-Shop. Da gehen wir zweimal die Woche einkaufen. Und türkisch kochen wir auch, also sehr viel mit Tabouleh, mit Couscous, frischem Gemüse. Da wird man hier in Worms schon fündig, das ist toll.
Sie bekochen ja auch andere gerne zu Hause. Mhm. Für wie viele Gäste kochen Sie als?
Also in Berlin habe ich einen 4 Meter langen Esstisch und da sitzen mindestens 18 Personen
wow.
am Tisch. Hier haben wir in unserer Ferienwohnung, die wir, Dennis und ich, gemeinsam haben, einen kleineren Tisch, aber wir haben schon an die 7, 8 unserer Ensemblemitglieder an den Tisch bekommen.
Ich sehe schon, Sie lassen sich es auch in Worms gut ergehen.
Ja, auf jeden Fall.
Damit es so bleibt, habe ich jetzt für Sie noch ein kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal hier in die Tasche. Ich habe für Sie zwei Bücher als Dankeschön.
Dankeschön.
Einmal ein pfälzisches Kochbuch.
Ach, das ist ja toll.
Können Sie gleich vor Ort hier ausprobieren mit den besten pfälzischen Rezepten.
Das ist ja toll. So ein Saumagen ist ein herrlich vegetarisches Gericht.
Ja, wunderbar, wunderbar. Gibt es bestimmt auch mit Gemüsefüllung.
Schweinepfeffer, genau. Das ist alles. Das ist ja toll.
Und dann habe ich für Sie noch Dankeschön. Von Kerstin Bachtler und Heinz Moosmann, zwei SWR-Kollegen sind es, das Buch 111 Gründe, die Pfalz zu lieben, eine Liebeserklärung an die schönste Region der Welt. Ich gebe Ihnen das mal rüber.
Dankeschön.
Und da lernen Sie die ganzen sehr Orte lieb. Kennen, die Sie sich demnächst zu Fuß erlaufen können.
Super lieben Dank. Dankeschön. Toll.
Danke, dass Sie hier waren und viel Glück für die Nibelungenfestspiele.
Vielen, vielen Dank. Wird Spaß bringen.